SWR 2 Wissen.
Unser künftig Brot.
Unser künftig Brot.
Die Hightech-Ökolandwirtschaft.
Von Dirk Asendorf.
Ein sonniger Herbsttag in Berlin-Marzahn. Mitten zwischen den Plattenbauten der Satellitenstadt wird Erntedank gefeiert. Gäste schnippeln die letzten frisch geernteten Tomaten, Bohnen und Kürbisse. Es duftet nach angebratenem Gemüse. Kinder drehen Stockbrot über einem Lagerfeuer. Weltacker heißt das von Benny Herlin initiierte Projekt. Es zeigt die globale Landwirtschaft im Miniaturmaßstab. Die eingezäunte Fläche misst 2000 Quadratmeter, etwa ein Drittel eines Fußballfelds. Und damit entspricht sie genau der Agrarfläche, die jedem Erdbewohner, vom Baby bis zum Greis, im Durchschnitt zur Verfügung steht. Die Fläche auf diesem Weltacker ist nun so aufgeteilt, dass sie die globale Nutzung exakt wiedergibt. Herlins Kollegin Friederike Hassels erklärt das bei einem Rundgang.
Man sieht hier auf unserem Acker, dass zwei Drittel der Fläche bebaut sind mit Energiepflanzen. Also Weizen, Mais, Reis und Soja. Ganz viel geht dafür für die Futtermittelproduktion drauf. Und wenn man hier so durchschreitet, wird einem das sehr schnell klar, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Denn nur auf 5% der Fläche wächst Gemüse.
Das sind gerade einmal 100 der 2000 Quadratmeter Weltacker. Würden auch auf dem großen Rest ausschließlich Pflanzen für die menschliche Ernährung angebaut, könnten über 12 Milliarden Menschen satt werden, also über 50% mehr als die heutige Weltbevölkerung. Und zwar nachhaltig, also ohne Kunstdünger, Chemie oder Gentechnik. Doch das ist nur Theorie. In der Praxis haben weltweit über 800 Millionen Menschen nicht genug zu essen, die meisten von ihnen in Indien und Afrika, südlich der Sahara. Zwar hat der Hunger in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen, doch noch immer macht die globale Landwirtschaft nicht jeden satt. In ihren Nachhaltigkeitszielen haben sich die UNO-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, diesen Skandal bis 2030 zu beenden. Wie könnte das gelingen? Das Berliner Weltackerprojekt will darauf eine Antwort geben.
Es gibt unglaublich viele Legenden, was wir alles anstellen müssen, um die Menschheit in Zukunft zu ernähren. Wir brauchen Gentechnik, wir brauchen diese und jene Technologie. Wir müssen die landwirtschaftlichen Erträge um mindestens 50% steigern bis 2050. Alle solche Geschichten werden verbreitet, pausenlos. Wir haben den Realitätscheck gemacht und haben festgestellt, es ist mehr als genug da für alle, heute schon.
Gerd Karlsson ist der Chefgärtner des Berliner Weltackers. Mit weißem Rauschebart, offenem Hemd und viel Erde unter den Fingernägeln entspricht der stämmige End-50er ganz und gar dem Klischee eines Biobauern. Die 2000 Quadratmeter hat er, anders als in der globalen Realität, ohne jeden Einsatz von Kunstdünger, Pflanzen oder Insektengift bewirtschaftet. Auch schweres Gerät war nicht nötig. Und trotzdem konnte er mitten in Berlin eine Ernte einfahren, die einen Menschen ein Jahr lang mehr als satt gemacht hätte.
Wir haben hier 80 Quadratmeter mit Wurzelfrüchten. Wenn man darauf Kartoffeln anbaut, kann man auch bei einer relativ mickrigen Ernte 2 Kilo vom Quadratmeter ernten. Das sind 160 Kilo Kartoffeln im Jahr. Da hat man schon eine ganze Weile zu essen dran. Ne? Wenn man auf der Gemüsefläche von 80 Quadratmetern Kürbisse anbaut, das sind dann schon mal 320 Kilo im Jahr. Da muss man schon viele Freunde einladen, damit man die aufgegessen kriegt bis zur nächsten Ernte. Also wenn man diesen Schwerpunkt der Ernährung verlagern würde, von tierischen Produkten auf pflanzliche und vom Getreide auf Gemüse und Wurzelfrüchte, dann ist man total auf der sicheren Seite.
Es wächst mehr als genug. Warum müssen dann trotzdem so viele Menschen hungern?
Wenn Gerd Karlsson Besuchergruppen durch den Weltgarten führt, nennt er 3 Gründe.
Erstens wird zu viel weggeworfen. Die FAO geht davon aus, dass mindestens 1/3 der Ernte verloren gehen. Zweitens wird der Acker für alles Mögliche genutzt, was eigentlich nicht vom Acker kommen sollte. Zum Beispiel zur Energiegewinnung. In Deutschland werden mittlerweile 20% der Fläche zur Energiegewinnung genutzt. Das sind Flächen, die anderswo fehlen. Auf der anderen Seite werden große Mengen an Futter importiert aus Südamerika, Sojaschrot hauptsächlich. Und das ist der 3. Punkt, wir verzehren zu viel tierische Produkte.
Orangefarbene Wimpel zeigen auf dem Weltacker an, welcher Anteil der jeweiligen Feldfrüchte gar nicht für den menschlichen Verzehr, sondern als Tierfutter oder Bioenergie genutzt wird. Bei Zuckerrohr ist es über ein Viertel. Bei Soja und Mais fast alles. Insgesamt sind es 3/4 der Gesamtfläche. Besonders anschaulich wird der enorme Verbrauch für die Massentierhaltung im sogenannten Flächenbuffet. Das sind Abschnitte auf dem Acker, auf denen die nötigen Zutaten für bestimmte beliebte Gerichte wachsen. Dort sieht man sofort, die Fläche für eine Portion Spaghetti Bolognese ist 5-mal größer als die für Spaghetti Napoli. Der Unterschied entsteht durch das Fleisch in der Bolognese.
Das, was der Mehranteil ist, ist die Soja für die Futtermittelproduktion, für die Tiere, aus denen dann unsere Bolognese-Soße gemacht wird.
Wer noch Parmesankäse über die Spaghetti streut, verbraucht damit noch einmal so viel Fläche, wie für die Tomatensoße nötig war. Jedenfalls dann, wenn die Milchkühe, so wie es in Industrieländern heute Standard ist, nicht das Gras auf einer Weide gefressen haben, sondern Kraftfutter im Stall. Trotzdem gehören Nudelgerichte noch zu den kleineren Flächenverbrauchern.
Hier nebenan, müssen wir einmal rumgehen, hier haben wir das Schnitzel mit Bratkartoffeln. Und das sieht man nochmal im Vergleich, ne? Ist fast irgendwie 3-mal so groß wie Spaghetti Bolognese. Also um so ein Schnitzel zu produzieren, da brauche ich schon richtig viel Fläche.
Biobauer Carlsson ist selber Vegetarier. Trotzdem propagiert er keinen völligen Fleischverzicht. Auch gegen Milchkuhhaltung hat er grundsätzlich nichts einzuwenden.
Zu diesen 2000 Quadratmetern Ackerland kommen dann 4800 Quadratmeter Weideland noch dazu pro Erdbewohner. Und da kann man schon ein paar Tierchen noch halten, ne? Es ist natürlich ausgesprochen sinnvoll, in der Biolandwirtschaft Tiere zu halten.
Denn ihr Mist ist ein wertvoller Dünger. Entscheidend ist allerdings die Menge der Tiere. Ställe mit tausenden Mastschweinen oder zehntausenden Legehennen darf es in einer nachhaltigen Landwirtschaft nicht mehr geben. Denn sie verbrauchen Kraftfutter von Ackerflächen, die besser direkt für die menschliche Ernährung verwendet werden sollten. Und Gülle fällt in so großen Mengen an, dass der Boden sie gar nicht mehr aufnehmen kann.
Wenn man nur so viele Tiere sich hält, wie man von seiner eigenen Fläche ernähren kann, gibt es diese Probleme mit dieser Gülle einfach nicht. Aber durch Kunstdünger kann man riesige Mengen an Futterpflanzen erzeugen. Und dann kommt eben noch dieser Input mit dem Kraftfutter aus Südamerika. Also wir importieren quasi auch nochmal riesige Mengen an Futtereiweiß. Jedes Jahr werden Millionen Tonnen aus Südamerika hierher geschafft. Und dieses Stickstoff bleibt dann irgendwie in Form von Nitrat und reichert sich hier an, belastet die Gewässer. Also da hängen Riesenprobleme dran.
42 Kilo Fleisch verbraucht jeder Mensch im Jahresdurchschnitt. In Deutschland sind es rund 60 Kilo. Höchstens 25 Kilo wären mit einer nachhaltigen Landwirtschaft vereinbar. In Deutschland müssen wir unseren Fleischkonsum also um 60% verringern, weltweit um 40%. Unmöglich erscheint das nicht und auch aus Gesundheitsgründen wäre es empfehlenswert. Tatsächlich passiert jedoch gerade das Gegenteil. Zwar stagniert der Fleischkonsum in den Industrieländern auf hohem Niveau, weltweit nimmt er aber von Jahr zu Jahr zu. Treiber ist vor allem die aufstrebende Mittelschicht in Schwellenländern, allen voran China. Seit 1980 hat sich dort der Pro-Kopf-Verbrauch verfünffacht und ist heute fast genauso hoch wie in Deutschland. Der übermäßige Fleischkonsum ist ein großes, aber längst nicht das einzige Problem der modernen Intensivlandwirtschaft. Mit ihren gigantischen Maschinen, der industriellen Verarbeitung und globalen Arbeitsteilung verschwendet sie knappe Ressourcen wie Phosphat, Kaliumsulfat, Trinkwasser und Erdöl, verursacht Erosion und Artensterben, setzt große Mengen an Treibhausgas frei, belastet die Umwelt mit Überdüngung, Insektiziden, Herbiziden, Fungiziden und Antibiotika und nimmt Armut und Hunger in ländlichen Regionen des globalen Südens in Kauf. Die Zukunft der Landwirtschaft und damit auch die Zukunft unserer Ernährung muss anders aussehen.
Und die Strategien müssen sich ändern. Im 20. Jahrhundert war es das große Ziel, die Erträge weltweit zu steigern. Dazu wurde die Grüne Revolution ausgerufen, die in den vergangenen 150 Jahren erst die Industriestaaten und nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch den Rest der Welt mit Hochleistungszüchtungen, chemischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und hochspezialisierten Landmaschinen überzogen hat. Gemessen an ihren Zielen war die Grüne Revolution eine überwältigende Erfolgsgeschichte.
Im ganzen 20. Jahrhundert ist die landwirtschaftliche Produktion viel schneller gewachsen als die Bevölkerung. Das war während Jahrhunderten völlig anders. Deswegen Hungersnöte, Kriege, Katastrophen. Das 20. Jahrhundert hat das geändert. Das ist ein sensationeller Fortschritt. Und auch momentan ist es noch so, dass die landwirtschaftliche Produktion schneller wächst als die Bevölkerung.
Sagt ausgerechnet Urs Nigli. Der Schweizer Wissenschaftler ist einer der wichtigsten Vordenker einer ökologischen Agrarwende. Seit 1990 leitet er das Forschungsinstitut für biologischen Landbau mit über 250 Mitarbeitern in der Schweiz, Österreich, Frankreich und Deutschland.
Kann eine rein biologische Landwirtschaft alle Menschen satt machen? Skeptiker sagen, nein. Denn auf einer Fläche, auf der weder Kunstdünger noch chemischer Pflanzenschutz eingesetzt wird, ist der Ertrag um 25-50% niedriger. Bei einer rein biologischen Landwirtschaft müsste sich die Ackerfläche entsprechend enorm vergrößern und dafür müssten in großem Stil Wälder gerodet werden. Das wiederum ist alles andere als nachhaltig.
Doch diese Argumente setzen voraus, dass sich außer der Bewirtschaftung nichts ändert. Ende 2017 hat Urs Nigli zusammen mit 10 weiteren Experten die Ergebnisse einer umfangreichen Modellrechnung zur Welternährung im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht. Das Ergebnis? Biologische Landwirtschaft kann alle 10 Milliarden Menschen satt machen, die nach aktuellen Prognosen 2050 auf der Erde leben werden. Allerdings geht das nur dann, wenn die Äcker der Welt tatsächlich weitgehend zur menschlichen Ernährung und nur noch zu einem geringen Teil zur Kraftfutter- und Treibstoffproduktion genutzt werden.
Urs Nigli sieht ein großes Potenzial im biologischen Landbau. Anders als viele Ökoaktivisten glaubt er jedoch an ein Miteinander biologischer und konventioneller Agrarwirtschaft.
Heute ist der Ökolandbau nur 1% der globalen Anbaufläche und auch 1% des Marktes. Der kann noch weiter wachsen. Und wir sehen in unseren Kalkulationen, wenn wir dem Ökolandbau 30%, 40%, 50% Anteil geben, dann wird immer noch genug produziert und die Umwelt wird wesentlich weniger belastet. Ich würde nie sagen 100%, das ist verblendet. Wir brauchen ganz unterschiedliche, nachhaltige Ansätze. Insgesamt, die ganze Landwirtschaft muss nachhaltig werden und wir müssen einfach ganz sauber definieren, was nachhaltig wirtschaften heißt.
Eine hochtechnisierte Landwirtschaft, die aber weniger Ressourcen verbraucht und die eigenen Abfälle besser verwertet, hier wird so etwas praktiziert. In Altkahlen, einer dünn besiedelten Hügellandschaft zwischen Stralsund und Müritz, haben die Brüder Pomerene Ackerbau mit Schweinehaltung und Fischzucht kombiniert.
Und dann bitte durch die Desinfektionspfanne da
unten. Zwischen Bauernhof und Ställen wachsen in zwei großen Hallen 100.000 afrikanische Welse heran. Nach einem knappen halben Jahr sind sie schlachtreif. Die Luft ist schwülwarm, das Wasser in den hellblau getünchten Becken steht fast still. Carsten Pomerene ist der Landwirt unter den drei Brüdern, die den Betrieb gemeinsam führen.
Alle 4 Wochen kriegen wir Setzlinge und die brauchen jetzt 8 Wochen hier drin. Dann haben die so um die 180 Gramm. Dann werden die sortiert und auf 3 Mastbecken aufgeteilt. Und dann kommen da wieder neue Setzlinge rein. Wir brauchen 28 Grad warmes Wasser. In Afrika ist es immer warm eigentlich. Es ist von Natur aus so gewohnt. Wenn wir jetzt meinen, wir hier nur mit 10 Grad draußen in der Umgebung so fahren würden, dann würde der sich erkälten.
Meistens liegen die Welse träge am nackten Betonboden. Schilf, Krebse und anderes Kleingetier, das ihnen in Freiheit begegnen würde, bekommen sie in der Zucht nie zu sehen. Aber auch alle natürlichen Feinde und Krankheitserreger bleiben draußen. Aus einem unter der Decke aufgehängten, ferngesteuerten Roboter rieselt Mastfutter. Es enthält Kohlenhydrate und Eiweiße aus Getreide, Fischöl und Fischmehl. Die Zusammensetzung wird genau kontrolliert. Sobald der Roboter über einem der Becken Halt macht, tauchen die Fische auf, jagen nach den herabrieselnden Nährstoffbrocken und lassen das Wasser spritzen. 4-mal täglich wird ihnen genau die Futtermenge zugeteilt, die sie fressen können. Jeden Tag ist das ein bisschen mehr, vom Computer anhand hinterlegter Leistungskurven errechnet.
Um das Wasser für die Welse dauerhaft bei 28 Grad zu halten, ist Energie notwendig. Hier schließt sich der Kreis zu den anderen Bestandteilen des Hofs, dem Acker und dem Schweinestall. Das Verbindungsglied sind drei Biogasanlagen, platziert zwischen den Fischhallen und dem Schweinestall. Bei einem Rundgang über das Hofgelände erklärt Carsten Pommerene das Konzept dahinter.
Wir haben die erste Biogasanlage 2003 geplant. Wir brauchen hier um die 100.000 Liter Heizöl im Stall für die Schweine. Und zwar damals schon klar, es wird nicht billiger. Und dann haben wir die Biogasanlage eigentlich gebaut, weil wir die Wärme haben wollten. Und weil das so gut lief
mit Biogas
und wir damals schlechte Getreidepreise hatten, haben wir gesagt, wir müssen unser Produkt selber veredeln. Haben wir gesagt, dann bauen wir noch eine zweite Biogasanlage und haben ein Wärmekonzept gesucht. So sind wir dann, ist mein Bruder über die Messe auf den afrikanischen Wels gekommen.
Den Rohstoff für die inzwischen drei Biogasanlagen erzeugen die Agrarunternehmer selber. Rüben und Mais vom Acker, vermischt mit der Gülle ihrer Zuchtsauen. Und auch beim Futter ergänzen sich Biogas, Ackerbau, Schweine und Fischzucht.
Die Gärreste aus der Biogas, sind damit sparen wir sehr viel Dünger auch ein. Wir brauchen also kaum noch was zuzukaufen. Es geht dann wieder zu Mais auf dem Acker. Dann die Fischabfälle werden geschreddert, werden mit Ameisensäure aufbereitet und dann erhitzt und gehen wieder in Schweinestall als Futter. Das heißt also, wir haben im Prinzip nichts an Abfallstoffen, was wir entsorgen müssen. Es wird alles immer wieder als Vorprodukt fürs Nächste gebraucht. Und das Fischwasser, was wir täglich produzieren, wird gesammelt in großen Auffangbecken und wird dann, wenn wir es brauchen, zwischen Mai und Juli auf dem Acker wieder verrechnet. Das heißt also, es geht wieder auf dem Acker und das heißt, da schließt sich auch wieder der Kreislauf.
19 Kilo Fisch isst jeder Mensch im Jahresdurchschnitt. Nur die Hälfte, das sind knapp 80 Millionen Tonnen, wird im Meer gefangen. Eine fast ebenso große Menge kommt bereits aus Zuchtanlagen, vor allem in Südostasien. Und während der Fischfang auf See stagniert, steigt die Produktion der Süßwasser-Aquakultur jährlich um 5-8%.
Wenn die Zuchtwelse in Altkahlen nach 150 Tagen geschlachtet werden, wiegen sie 1,5 Kilo, haben bis dahin aber nur 1,3 Kilo Futter und ganz viel Wasser zu sich genommen. Kein Landtier wächst derart sparsam. Rinder und Schweine fressen ein Vielfaches ihres Schlachtgewichts. Denn als Warmblüter verbrauchen sie viel Energie, um ihre Körpertemperatur stabil zu halten. Fische dagegen haben immer die Temperatur des Wassers, in dem sie schwimmen.
Das ist auch hier so. In der ECF-Farm auf einem ehemaligen Brauereigelände mitten in Berlin-Schöneberg. Jeden Dienstag steht das Tor für Besuchergruppen offen.
Gut, ja, dann herzlich willkommen. Also ich bin Marie und mache die Führung heute. Freue mich, dass viele Leute gekommen sind. Ich erzähle erst so ein bisschen was über die Geschichte, also darüber, wie das alles entstanden ist, die erste Idee und wie sich das dann alles weiterentwickelt hat. Zu dem,
2014 als Start-up gegründet, erzeugt die urbane Farm Fisch und Kräuter unter dem Glasdach eines 1000 Quadratmeter großen Gewächshauses. Wöchentlich gehen 250 Kilo sogenannter Hauptstadtbarsch und 8000 Töpfchen mit Hauptstadtbasilikum an Berliner Supermärkte. Aquaponik heißt die Technik, die Gartenbau und Fischzucht auf effiziente Weise kombiniert.
In China und Südostasien ist Aquaponik schon seit über 1000 Jahren üblich. Fische und Enten werden dort auf gefluteten Reisterrassen gezüchtet. Ihre Exkremente düngen das Getreide. Eine industrialisierte Version prägt inzwischen die Niederlande. Ein ganzes Gewächshaus mehr breitet sich dort zwischen der belgischen Grenze und dem Flughafen Schiphol über Südholland aus. In einigen Gebieten finden 80% der Landwirtschaft unter Glas statt. Oft wachsen die Pflanzen nicht mehr in Erde, sondern in exakt dosierter Nährstofflösung. Die Gewächshäuser sind rund um die Uhr beleuchtet. Der Kohlendioxidgehalt ihrer Luft wird mit Abgasen der Mineralölindustrie verdoppelt, um das Wachstumstempo zu steigern. Die Produktivität dieser Anbauweise ist so hoch, dass die kleinen Niederlande inzwischen nach den USA zum weltweit zweitgrößten Gemüseexporteur aufgestiegen sind.
Take tomatoes. We are producing per square meter 70 kilogram of tomatoes.
Nehmen Sie die Tomaten. Pro Quadratmeter produzieren wir 70 Kilo. Auf dem offenen Feld in Spanien sind es nur 4 Kilo. Wir verbrauchen 4 Liter Wasser pro Kilo Tomaten, im Freiland sind es 60 Liter. Wir sind viel produktiver, schonen aber gleichzeitig auch die Umwelt. Auch die Nährstoffe werden viel besser ausgenutzt. Wir dosieren sie exakt nach den Bedürfnissen der einzelnen Pflanze und des einzelnen Konsumenten. Manche Leute mögen ihre Tomaten ja salziger oder mit einem besonderen Geschmack. Das können wir bieten, durch die Feinjustierung der Nährstoffe im Wasser.
Rudi Rabbinge ist einer der Väter dieser niederländischen Hochleistungslandwirtschaft. Inzwischen ist er emeritierte Professor für nachhaltige Entwicklung und Ernährungssicherung, über 70 Jahre alt, tourt aber weiterhin regelmäßig durch die Forschungsgewächshäuser der Wageningen University. In Anlehnung an die IT-Industrie im kalifornischen Silicon Valley wird dort auch gerne vom Food Valley gesprochen.
Doppelt so viel Ertrag mit dem halben Ressourcenverbrauch. Das war vor 20 Jahren das Ziel der großen Forschungskooperation. Inzwischen wurde es für viele Gemüsesorten weit übertroffen. In den modernsten Gewächshäusern hat sich die Produktion pro Hektar verzehnfacht. Gleichzeitig ist der Wasserverbrauch um 90% und der Stromverbrauch dank Solarenergie und verschiedener Wärmespeicher auf null gesunken. Auch chemische Pflanzenschutzmittel sind kaum noch nötig, denn schädliche Pilze oder Insekten finden keinen Zugang zu den hermetisch abgeschlossenen Gewächshäusern. Die wenigen, die es trotzdem schaffen, werden mit ihren natürlichen Feinden, also Spinnen, Milben oder Nematoden, bekämpft. Die Niederlande sind der weltgrößte Exporteur solcher Nützlinge für die Landwirtschaft.
Von Ökolandbau möchte Rudi Rabbinge trotzdem nicht sprechen. Sein Konzept nennt er Anwendung der besten ökologischen Mittel.
Beste ökologische Mittel brauchen keine Verbote. Verbote gibt es in der Religion. In der Landwirtschaft sollten wir sie nicht einführen. Beste ökologische Mittel nutzen die Ressourcen optimal. Nutzen beste biologische Schädlingsbekämpfung, wenn es sein muss, aber auch Pestizide. Und daraus ergibt sich das effizienteste System für die Ausnutzung von Energie und Nährstoffen und beim Einsparen von Pestiziden.
Mit kleinbäuerlicher Biolandwirtschaft und regionaler Vermarktung hat solch ein durchrationalisierter, globalisierter und doch umweltschonender Produktionsprozess nichts zu tun. Trotzdem könnten sich die beiden Wirtschaftssysteme gut ergänzen.
Davon ist auch Urs Nigli überzeugt. Der Schweizer Grand-Seigneur der Biolandwirtschaft sieht im technischen Fortschritt eine große Chance für eine nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion.
Bisher hat man die ganze Mechanisierung ja genutzt, dass die Felder immer wie größer wurden, wie eintöniger. Das ist der industrielle Gedanke. Aber mittlerweile kann man Präzisionslandwirtschaft, also Maschinen, die ganz exakt arbeiten, die teilweise automatisiert sind, können wir wieder Vielfalt in die Landschaft hineinbringen. Wir können zum Beispiel Herbizide so präzise einsetzen, dass wir nur noch ein Zehntel brauchen. Also die ganzen Fortschritte in der Digitalisierung der Landwirtschaft, in der Präzisionslandwirtschaft, wo wir auch mit Sensoren, mit Kameras arbeiten, die Unkraut von Kulturpflanzen unterscheiden können, da haben wir ein Riesenpotenzial.
Nigli rüttelt inzwischen sogar an einem Grundsatz, der bisher vor allem in der deutschen Bioszene in Stein gemeißelt ist.
Für mich gibt es Tabus, die zu hinterfragen sind. Die ganzen Fortschritte in der molekularbiologischen Forschung, dass wir die nicht einfach verbieten, weil das sind Erkenntnisse, die momentan in den Naturwissenschaften geschaffen werden. Und wir wissen heute so viel über Vererbung, über Genom, und zwar alle Aspekte der Vererbung. Also die Wissenschaft hat ein fantastisches Wissen. Und hier einfach nur von Genklempnern zu reden, das ist eine völlig falsche Einschätzung. Wir müssen dieses Wissen nutzen, damit wir die Ziele des Biolandbaus viel besser verfolgen können. Wir müssen bei allem über Risiken diskutieren, aber ich diskutiere auch gerne über Potenziale. Und dann wägt man ab.
Gentechlandwirtschaft, ein weltweites Experiment an Mensch, Tier und Natur.
Ende 1996 hatten Greenpeace-Schlauchboote einen der ersten Frachter mit gentechnisch veränderten Sojabohnen auf der Elbe abgefangen. Es war der Startschuss zu einer Kampagne, die bis heute andauert und sich vor allem gegen den US-amerikanischen Saatgutkonzern Monsanto richtet.
Mach dich schlau, denn unsere Welt ist kein Versuch.
Der hatte kurz zuvor transgene Soja in den USA auf den Markt gebracht. Heute wird in Nordamerika praktisch ausschließlich gentechnisch verändertes Futtermittel angebaut. Und auch im Süden des Kontinents sind nur noch Restflächen davon verschont geblieben. Denn die Erträge sind höher. Und mit Glyphosat verkauft Monsanto ein billiges und einfach anzuwendendes Herbizid gleich mit.
Allerdings bedroht diese Monopolisierung von Saatgut und Pflanzenschutz die Biodiversität und bringt landwirtschaftliche Betriebe in große Abhängigkeit vom Hersteller. Doch für den Protest suchte sich Greenpeace damals ein anderes Hauptargument. Transgene Futter- und Nahrungsmittel könnten krank machen.
Bis heute gibt es allerdings keinen Beweis für irgendeinen Gesundheitsschaden bei Mensch oder Tier, der durch Gentechnik hervorgerufen worden wäre.
Zurück auf den Berliner Weltacker. Was Präzisionsmaschinen und Saatgutoptimierung für die einen ist, das ist für den Biogärtner Gerd Karlsson die richtige Fruchtfolge.
Wo in unser Wintergetreide stand, was jetzt abgeerntet ist, da haben wir jetzt Lupine drin, da haben wir Klee drin, Internatklee. Alles Sachen, die jetzt noch den Boden kräftig durchwurzeln, die Nährstoffe halten, die jetzt in Pflanzen verfügbar sind und vielleicht sogar noch Knöllchenbakterien bilden, um neuen Stickstoff noch zusätzlich in den Boden zu bringen. Eine Vielfalt ist wichtig, eine Vielfalt auf dem Acker an Arten, Sorten, Kulturen, das ist total wichtig. Auch für den Boden ist es wichtig und auch Vielfalt auf dem Teller tut auch total gut. Es gibt so viele interessante und leckere Nahrungspflanzen.
Am Ende der Führung über den Weltacker ist klar geworden, dass auch 10 Milliarden Erdbewohner von einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Landwirtschaft ernährt werden können. Die Methoden der Biolandwirtschaft können viel dazu beitragen. Aber auch kreative, hochtechnisierte Lösungen, die Ressourceneinsatz und Umweltverbrauch minimieren. Doch um den Wandel durchzusetzen, sind wir alle gefragt. Wir müssen unsere Essgewohnheiten ändern. Weniger Fleisch, mehr Gemüsevielfalt auf dem Teller. Wie es dazu kommen könnte, das ist die Frage, die am Ende des ungewöhnlichen Erntedankfestes die meisten Gäste bewegt.
Welchen Weg sehen Sie denn, um zu so einer Landwirtschaft zu kommen, wie wir sie bräuchten? Ich sehe da keinen.
Der wichtigste Weg ist die persönliche Entscheidung jedes einzelnen Menschen.
Aber dazu braucht es noch viel Bildung.
Da braucht es noch viel Bildung, deshalb machen wir ja das Projekt.